Kapitel 11 Samsara oder Nirvana. Aber jene, denen Gott die Erleuchtung geschenkt hat, haben mit ihrem Wissen diese Unwissenheit zerstört. Und der Höchste hat ihnen wie die Sonne seine Strahlung offenbart. Sie verschmolzen mit dem Geist der Wesen, dem ewigen Licht. Und in ihrem Handeln blieben sie dabei unberührt, und der Tod ist nicht zu fürchten, selbst wenn dir von diesem Wohlstand nur ein wenig zuteil wurde. Bhagavad Gita. Ein Yogi saß in einer kalten Höhle, nur in eine leichte Decke gehüllt. Unten, unter ihren Gewölben, führte ein kalter Bergfluss, selbst an den heißesten Sommertagen, seine Wasser, die die Berggesteine zerschnitten und sein Bett mit wunderbaren Schluchten schmückten, von denen die bemerkenswerteste ein trockener Canyon war, der den Kamm durchschnitt. Er wurde trocken genannt, weil das Wasser im Sommer austrocknete und dem Wanderer, der diesem Bett folgte, riesige 20 Meter hohe bizarre Wände offenbarte. Von dem Bergfluss geschnittene Wände hingen über dem Wanderer, und es schien, als würden sie ihn jeden Moment zerquetschen. Aber er konnte dennoch durch das bis auf einen Meter verengte Labyrinth dieser Wände gehen, die sich in Hügeln nach oben schlängelten und an Höhe gewannen. Auf diesen Hügeln fließen in der Regenzeit schnelle Wasserfallströme, die alles auf ihrem Weg mitreißen und sogar Stämme riesiger Bäume durch dieses Bett tragen. Diese Schluchten sind reich an erstaunlichen Höhlen. In der größten von ihnen haben Höhlenforscher bereits Gänge entdeckt, die 11 Kilometer tief in die Erde führen. Aber die erstaunlichsten der Gänge, die sie mit den Höhlen des Himalaya verbinden, wurden noch nicht gefunden. In einer solchen Höhle saß ein Asket, der Meister der Menschheit, Bhagavan, im Lotussitz. Neben ihm stand Essen, das er seit 40 Tagen nicht mehr berührt hatte, und die Schüler, die auf einem schmalen Bergpfad zu ihm kamen, schauten besorgt auf ihn.
»Warum ist er schon so lange nicht? Ist er gestorben? Oder ist er vielleicht noch nicht aus der Welt des Samadhi zurückgekehrt?«
Der Körper saß in der Höhle, aber sein Geist schwebte in unsichtbaren und wunderbaren Welten, wo er außergewöhnliche Wesen sah. Geflügelte Löwen, Schlangen mit 12 Köpfen, 6-flügelige Engel. Um ihn herum schwirrten bunte Spiralen sich verflechtender Energien, riesige bunte Kugeln, die sich abstoßen und dann wieder miteinander verschmelzen. Aber dann kehrte er wieder in den Körper zurück, und die dunkle Höhle schien mit einem feinen Leuchten erfüllt zu sein. Eine unbekannte Stimme flüsterte ihm zu: »Jetzt kannst du alles. Fliegen, durch Wände gehen, Gegenstände materialisieren.« Bhagavan konzentrierte sich und erhob sich über den Boden, die Hände zusammengelegt und materialisierte einen Kristall. »Nein, dafür praktiziere ich Yoga nicht«, dachte er und ließ sich auf einen Haufen Heu nieder, warf den Kristall zur Seite, der polternd über den Steinboden rollte. »Ich will Anuttara Samyak Sambodhi erreichen, die vollständige und endgültige Befreiung von diesem Stück Fleisch, das ich mich nenne. Und Regenwürmer und Maulwürfe gehen durch die Erde und Fliegen können fliegen und Wasserläufer können auf dem Wasser gehen. Und unsere Frauen materialisieren nicht nur Steine, sondern ganze lebende Wesen während der Schwangerschaft und Geburt. Ich will Erleuchtung erlangen. Ich möchte aus einem erbärmlichen, winzigen, staubkornkleinen Wesen dieses unendlichen Universums ein Gott werden, mich in ihm auflösen wie ein Tropfen im Ozean. Denn das wahre Wunder ist nicht, wenn wir fliegen wie Fliegen, sondern wenn ein Unwissender weise wird, wenn der Geist, eingesperrt in den Käfig des Körpers, zur Unendlichkeit wird, wenn das freistehende Bewusstsein das denkt. Ich bin der Körper,
Ich bin der Name. Ich bin der Mensch. Sich ausdehnt und das Universum wird. Der Absolute wird. Nirvana erreicht. Und mit dieser Erkenntnis begann er erneut zu meditieren, um sein Ziel zu erreichen. Als er in Samadhi eintrat, sah er erstaunliche Welten und Universen. Aber er erinnerte sich an das, was ihm der große Meister El Moria sagte. Denk im Traum daran, dass du schläfst und am Morgen erwachen wirst. Im Wachen denke daran, dass es ein Traum ist und der Tod ist das Erwachen. Er begann, distanziert auf die eigenartigen Lichtblitze, die riesigen leuchtenden Wolken und funkelnden Sterne, auf die furchterregenden feuerspeienden Drachen, die an ihm vorbeiflogen, mit einem lauten Klatschen ihrer riesigen Flügel zu blicken. All diese Eindrücke berührten ihn nicht mehr, und er fand sich im großen Schweigen wieder, erfüllt von Gnade und Licht, das aus dem Nichts strömte. Das war die Welt des Nirvana, in der er zu verschmelzen begann. Plötzlich wurde er zum ganzen Universum, zu allen Galaxien, allen Sternen und Planeten, allen lebenden Wesen. Er sah die Welt mit Myriaden von Augen, hörte sie mit Myriaden von Ohren, handelte mit unzähligen Händen und Gliedmaßen. Er war alles und nichts zugleich, empfand alles, was alle Wesen wahrnehmen und erleben, und war davon losgelöst. Er war der Absolute. Er war Gott. Aber dann kehrte er wieder in seinen Körper zurück und spürte, wie klein und unbedeutend dieses Fleisch und diese Persönlichkeit war. Es wurde ihm hier zu eng, wie in einem steinernen Grab. Er verlor jeden Sinn des Daseins in dieser armseligen Begrenztheit, die als Mensch sein Leben genannt wird. In diesem, seinen geisterstickenden Körper, fühlte er sich wie Christus am Kreuz an die Fesseln der Materie genagelt. Er empfand seinen Körper und seine Persönlichkeit wie ein Grab, in dem sein Geist begraben war, und wollte nur noch eines: sterben, um jenen großen Zustand zu erreichen, in dem er im Nirvana Samadhi war. Diese enge menschliche Wahrnehmung schien ihm wie ein kleiner Spalt, durch den er gezwungen war, die Welt wahrzunehmen, während er in diesem Körper war. Er fühlte sich wie ein Regenwurm, der in der Erde kroch, obwohl er gerade ein Adler war, der in den Himmel schwebte. Der Tod war die Erlösung von dieser Armseligkeit des menschlichen Daseins, diesem ständigen Leiden wegen seiner Begrenztheit und der Zwanghaftigkeit. Ein Leben der körperlichen und weltlichen Persönlichkeit zu führen, das Leben eines leblosen Roboters, ständig Kälte, Hunger, Müdigkeit und Schmerz zu spüren, immer die gleichen tristen Landschaften der irdischen Welt zu sehen, tägliche weltliche Probleme zu lösen. Der einzige Ausweg aus diesem schrecklichen Leidensort, aus diesem Fleischwolf, war Nirvana, indem er sich vollständig auflösen wollte, um diesen Körper für immer zu verlassen und den Kreislauf von Tod und Wiedergeburt zu durchbrechen. Er beschloss, das Fasten bis zum Tod fortzusetzen, um in Ruhe mit einem Gebet in der Ewigkeit zu gehen. Der 40. Tag seines Fastens kam, seine Kräfte schwanden langsam, der Körper war kaum noch spürbar. Leuchtende Visionen außerirdischer Welten erschienen ihm in der Meditation. Wie üblich kamen seine Schüler am Morgen zu ihm, um eine gemeinsame Meditation durchzuführen, und setzten sich halbkreisförmig um ihren Meister. Ich verlasse diese Welt. Ich gehe ins Nirvana. Ich habe alles erreicht. Ich bin erleuchtet worden. Ich habe das Leben gesehen, wie es wirklich ist. Hier leben wir in den Zellen unserer Körper, in den Fesseln unserer weltlichen Vorstellung. handelnd als Sklaven von Instinkten und Wünschen, die uns von der Natur eingepflanzt wurden. Wie Roboter, die ein in der Kindheit eingeprägtes soziales Programm ausführen. Wir sind tot und blind. Wir sind begrenzt und nichtig. Aber indem ich Nirvana erreiche, wurde ich zum ganzen Universum. Ich erreichte einen Zustand unendlicher Glückseligkeit und absoluter Freiheit von Form, Zeit und Raum. Täuscht euch nicht selbst. Mit diesem erbärmlichen Körper, eurer kleinen Persönlichkeit, dieser grauen, armseligen Welt. Und dann werdet ihr das Rad von Tod und Geburt überwinden, werdet aus dem Käfig eures Körpers entkommen und zu einem freien Geist werden. Aufgelöst in Gott, werdet zu ihm und zum ganzen Universum. Sorgt euch also nicht um euer kleines Ich. Ihr ahnt nicht mal, wer ihr wirklich sein könntet. Nachdem er seine Predigt beendet hatte, setzte Bhagavan seine Meditation fort und zog sich langsam in die Ewigkeit zurück. Einige seiner Schüler blieben bei ihm, um auch bis zum Tod zu fasten und mit einem Gebet in eine bessere Welt überzugehen. Andere, noch nicht vollständig von der Selbsttäuschung und der Welt losgelöst, beschlossen, in die Welt zu gehen und den Menschen das große Wissen zu bringen, das sie vom großen Meister erhalten hatten. Aber dann kam die Nacht und die ersten Sterne leuchteten am Himmel auf und der Meister saß immer noch im Lotussitz und wartete auf das Ende seiner Existenz auf der Erde. Sein ganzes Leben zog langsam in seinem Bewusstsein vorbei. Er sah Bilder seiner Vergangenheit in diesem und anderen Leben vor sich. Da saß er als kleiner Junge, leise auf einem Sofa und sah, wie seine Großmutter vor einer Ikone betete, die in der Ecke nahe dem Fenster stand.
»Großmutter, was machst du da?« fragte der Enkel.
»Ich bete, mein Enkel. Ich spreche mit Gott, dem Schöpfer unseres Universums. Er liebt uns sehr und er möchte, dass wir ihn lieben. Und wenn du betest und in deinem Herzen Gnade empfindest, dann hast du die Liebe Gottes zu dir gespürt. Das bedeutet, Gott spricht mit dir in der Sprache deines Herzens.«
Der Junge kniete nieder und begann ebenfalls zum ersten Mal in diesem Leben zu Gott zu beten.
»Herr, ich liebe dich sehr, ich möchte immer bei dir sein«, wiederholte er, und mit seiner Offenheit und Zuversicht wuchs die Gnade in seinem Herzen und er wurde von der Liebe Gottes erfüllt.
Er konnte nichts mehr sagen, aber überwältigt von der Gnade weinte er still. Er weinte vor Glück, weil er die Liebe seines Vaters wieder gespürt hatte. In der Kette der Wiedergeburten hatte er sich wieder für die Annahme seiner Liebe geöffnet. Die Großmutter betete morgens und abends, ging aber nie in die Kirche, um nicht dort in der Gesellschaft von mürrischen alten Frauen und falschen Priestern in Turnschuhen und Jeans, die unter der Soutane hervorlugten, zu stehen. Sie betete zu Gott im Tempel ihres Herzens, der reiner war als vergoldete und glitzernd handgemachte Kirchen. Er erinnerte sich auch an seinen Großvater, der in seiner Jugend einer der Schüler Gurdjieffs war. Als die Revolution kam, wurde der Großvater krank und konnte nicht mit Gurdjieff ins Ausland fahren. Aber bei seinem letzten Besuch vor der Abreise sagte Gurdjieff zu ihm: »Du wirst hierbleiben, und das ist dein Schicksal. Aber das ist sogar gut, denn du wirst hier viele Prüfungen durchlaufen, viel mehr als die anderen, die das Land verlassen. Und du wirst durch heilige Anstrengung in diesen Leiden die ganze Spiritualität sammeln können, die die Menschen im Chaos der Revolution verloren haben. Ich habe dir mehr Wissen vermittelt als den anderen, und vielleicht
wirst du es eines Tages weitergeben an deine Nachkommen. Der Großvater überlebte Hunger, Krieg und Lager. Er wurde von der Hauptstadt in einen der härtesten Orte des Landes verbannt. Aber trotz der schrecklichen Widrigkeiten und Entbehrungen, die ihn trafen, praktizierte er heilige Anstrengung, erinnerte sich ständig an Gott, beobachtete sich selbst und blieb wachsam. Seine Aufmerksamkeit in der umgebenden Welt war in drei Richtungen gerichtet: auf Gott, in sich selbst und gleichzeitig in die Welt. Diese große Praktik ermöglicht es ihm, sein Bewusstsein zu entwickeln. Der Großvater lehrte den kleinen Enkel, auf dem alten Klavier zu spielen.
»Siehst du«, sagte er, »das Klavier hat 7 volle Oktaven. Das sind 7 Welten unserer Welt und 6 subtile. Und am Ende der Klaviatur gibt es die Note C der 8. Oktave. Das ist der absolute. Und im unteren Register gibt es eine vollständige Oktave aus 3 Noten. Das ist die untere, unvollständige Welt. So haben die alten Weisen in der Konstruktion des Klaviers die Gesetze des gesamten Kosmos verankert.« Der Enkel lauschte interessiert allem, was sein Großvater ihn lehrte, und bald lernte er, die magische Musik der himmlischen Sphären zu spielen, wo jede Note ihre Bedeutung hat. Noch viele Erinnerungen schwammen im Gedächtnis von Bhagavan vorbei. Der Tod näherte sich ihm langsam, sein Atem wurde flacher und der Rhythmus seines Herzens verlangsamte sich mit jeder Minute. Aber dann durchzuckte wie ein Blitz der Himmel und er sah vor sich die 1000 Gesichter Buddhas, Krishnas, Allahs, Jehovas, Shivas, Servans und Millionen anderer Formen und Erscheinungen des einzigen Gottes. Und er verstand, dass der Herr selbst zu ihm gekommen war. »Mein Sohn«, sprachen 1000 Münder mit donnernder Stimme, »du hast das Nirvana erreicht. Aber eine andere Aufgabe bereite ich dir vor. Gehe und lehre die Menschen die große Wahrheit, die du selbst erkannt hast, und nachdem du ihnen dein Wissen übermittelt hast, kehre zu mir zurück. Kehre zu mir zurück. Halte die Donnerstimme wieder, und die Vision verschwand.« Bhagavan saß da, überwältigt von dem Geschehenen, aber als er den Willen Gottes erkannte, neigte er sich in einer irdischen Verbeugung und sprach: »Dein Wille geschehe, dein Wille geschehe, dein Wille geschehe.« Und aus der irdischen Verbeugung aufstehend, erlangte er die volle Entschlossenheit, das Gebot des Vaters des Universums auszuführen. Seine Schüler versammelnd, verkündete er ihnen das göttliche Gebot.
»Wie sollen wir die Menschen aus der Dunkelheit der Unwissenheit wecken?«, fragte eine Schülerin den Meister.
»Dabei wird uns der helle Egregor des Kreises der Priester von Kailasa helfen. Ein Egregor ist ein Wesen der subtilen Welt. Einige von ihnen sind wie Engel, andere wie Dämonen. Sie tragen große oder zerstörerische Ideen in sich. Und wenn Menschen sich mit diesen Egregoren verbinden und ihnen ihre Liebe und Hingabe schenken, dann hilft der Egregor ihnen, auf seinem Weg zu gehen, seine Ideen zu verwirklichen. Nehmen wir zum Beispiel den zerstörerischen kommunistischen Egregor, der physisch durch Marx, Lenin, Stalin verkörpert wurde, die Menschen zur Revolution inspirierten und ihnen große Kraft gaben, sie zu vollbringen. In dieser unglückseligen Zeit gab es auf der Erde auch ein anderes dämonisches Wesen, den faschistischen Egregor, dessen Leiter Hitler war. Diese Egregore kämpften untereinander um die Vorherrschaft in der Welt, was sich im Zweiten Weltkrieg manifestierte,
in dem der faschistische Egregor fiel, während der kommunistische schwer verletzt wurde und bald verkümmerte und starb. Es gibt aber auch helle Egregore auf der Erde, wie die von Buddha, Christus, Mohammed, Zarathustra, aber in unserer Zeit haben sie ihre ursprüngliche Essenz fast völlig verfälscht. Sie sind fast gestorben. Im Christentum und Islam gibt es schon seit Jahrhunderten keine Heiligen mehr, im Buddhismus keine Erleuchteten. Der zoroastrische Egregor ist auch fast tot. Nur der größte Egregor des Kreises der Priester von Kailasar, geschaffen vom größten Wesen in unserem Sonnensystem, Rigten Chapo, lebt noch. Dieser Egregor steht über allen kleinen Religionen, Christentum, Islam, Buddhismus, denn er ist nicht regional, sondern weltweit. Und gerade in unserem Zeitalter, in dem unsere Erde allmählich zu einem einzigen Staat wird, begann sich der Egregor des Kreises der Priester von Kailasar zu manifestieren, um der Erde eine einheitliche, neue und zugleich älteste Religion zu bringen, eine Lehre, aus der alle anderen Religionen hervorgegangen sind. Der Kreis der Priester von Kailasar sandte seinen Ruf durch Röhrig, Blavatsky, Gurdjieff, Sri Aurobindo, Rajneesh, viele tibetische und indische Meister. Und jetzt hat der Herrscher des Kreises der Priester von Kailasar, Rigten Chapo, mich geweiht, um diesen Egregor physisch auf der Erde zu verkörpern, der seine Lehre in die ganze Welt tragen wird, um ihr Glück und Wohlstand zu bringen. Aber diese Aufgabe ist nicht einfach, denn viele dunkle Dämonen wollen nicht, dass die Erde vom Bösen gereinigt wird. Und wir werden auf ihren verzweifelten Widerstand stoßen. Diese Dämonen können in der Gestalt von Priestern, Parteimitgliedern, Staatsorganen, Mördern und Banditen erscheinen. Aber wir müssen unerbittlich Licht, Freude und Glück an alle Menschen der Erde weitergeben, indem wir das große Wissen in die verirrten menschlichen Seelen bringen. Und dann wird im neuen Jahrtausend auf der Erde eine Ära des Glücks und Wohlstands beginnen.
Was müssen wir tun, damit diese Aufgabe erfüllt wird?
Fragte Mahapadma. Dafür muss man sich mit dem Egregor des Kreises der Priester von Kailasa verbinden, indem man das Mantra Ahashambhu Itahahum mit Hingabe und Selbstlosigkeit singt. Und wenn ihr euch richtig einstimmt, dann werden Gnade, Freude, Glück und Kraft euer Wesen erfüllen. Und dann wird jede Aufgabe in diesem Leben für euch ein leichtes sein, solange ihr sie zum Ruhme des großen Werks des Kreises der Priester von Kailasar in dieser Welt ausführt. Mein Segen sei mit euch. Aum. Beendete der Retter der Menschheit Bhagavan seinen Aufruf. Und alle seine Schüler, die ihre Hände zum Himmel erhoben, sangen ihm nach und wiederholten Aum.
Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.emison1.org.